Ein freundliches Hallo und Willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Herbert Schadewald. Spätestens seit 1923, als der sowjetische Schriftsteller Michail Sostchenko seine satirische Erzählung »Der Agitator« veröffentlichte, die später in der DDR als
»Die Kuh im Propeller«
bekannt wurde, wissen wir, das Flugwesen entwickelt sich. Doch wie hat es sich entwickelt, dieses Flugwesen in der DDR? Ein Spezialist auf diesem Gebiet ist zweifellos Dr. Ulrich Unger. Er war nicht nur von 1967 bis 2012 aktiver Pilot, sondern auch Fachzeitschriftenautor und veröffentlichte jüngst die zweibändige Sachbuchreihe »Der Weg zur Interflug«. Als Vorstandsmitglied der Gesellschaft zur Bewahrung von Städten deutscher Luftfahrtgeschichte engagiert sich Dr. Ulrich Unger auch dafür, dass die gegenständlichen Traditionen der hiesigen Flugentwicklung erhalten bleiben. Der Interflug war ja die Luftfahrtgesellschaft der DDR. Sie wurde am 10. September 1958 gegründet. Gab es davor kein Flugwesen in der DDR, die ja bereits seit dem 7. Oktober 1949 bestand?
Dieses Datum der Gründung der Interflug 1958 ist nicht falsch. Aber es gibt dort ein großes Aber. Das ist nicht die Interflug, die man später in der DDR kannte. Die damals gegründete Interflug hatte erstmal einen blauen Schriftzug und hatte vor allen Dingen überhaupt keine Mitarbeiter. Die hat nie einen Mitarbeiter gehabt, wenn man vielleicht vom eingetragenen Geschäftsführer absieht. Die rote Interflug, wie ich sie mal intern bezeichnen möchte, die dann alle auch kannten, die wurde 1963 gegründet.
Was war denn vorher überhaupt? Gab es ein Flugwesen in der DDR vor der Interflug überhaupt?
Ja, natürlich gab es ein Flugwesen. Also das ging ja nicht nur in der DDR los, das ging ja auch vorher los. Es gab ja auch in der SBZ, in der sowjetisch besetzten Zone, gab es ja jede Menge, höher gestellte Persönlichkeiten. Da zähle ich dazu durchaus Künstler, Wirtschaftsleute, Politiker sowieso, die auch reisen wollten oder mussten. Also gab es eine zivile Luftfahrt. In der SBZ selber sind Deutsche nicht geflogen. Das hängt also damit zusammen, mit dem Potsdamer Abkommen und im Umfeld. Also schon 1945 im September gab es entsprechende Gesetze, die den Deutschen das Fliegen verboten haben. Namentlich ging es um die Auflösung und Vernichtung der Luftwaffe. Also die Luftwaffe steckte allen Alliierten schwer in den Gliedern und die musste wirklich weg, richtig weg. Mit allen Fabriken, mit allen Lagern, mit allem, was eben zur Luftwaffe gehörte. Und es ging immer um die Luftwaffe mit allen ihren Gliederungen. Insofern unterlag die alte Lufthansa auch der Auflösung und Vernichtung.
Sie haben gerade gesagt, es gab ja Flüge vor der Interflug für Prominente und Politiker und so weiter. Wer hat denn diese Flüge dann durchgeführt, wenn es keinen richtigen Flugverkehr in Deutschland gab?
Im Osten Deutschlands, in der SBZ, war es natürlich die Aeroflot. Die damals gängigen Passagierflugzeuge, das war die C-47, beziehungsweise in Lizenz die sowjetische Li-2. Das waren eben die weltweit üblichen auch Passagierflugzeuge, im Krieg natürlich in der Regel Transporter. Von diesen Maschinen, von den größeren, wurden in Adlershof eine Gruppe zusammengestellt aus 10 Maschinen, die im Auftrage der SMAD, der sowjetischen Militäradministration, Aufträge durchführten. Und die mussten also hier Zeitungen, Kuriere, also Verbindungsoffiziere und alles Mögliche in der SBZ hin und her fliegen, weil das Verkehrswesen lag natürlich brach. Es fuhren keine Züge, aber irgendwie musste das Land ja verwaltet werden, also griff man zur Luftfahrt. Und da hat die SMAD eben dieses 62. Regiment in Adlershof zusammengezogen und in der ganzen SBZ. Und ja, irgendwie nahm das überhand und da haben sich die Kollegen erinnert, was sie vor dem Krieg gemacht haben. Und da haben die gesagt, na, ehe wir jetzt hier jeden Tag wie die Wilden da losfliegen, da machen und bringen wir doch Ordnung in das ganze Geschäft. Und die haben in der SBZ einen Flugverkehr aufgezogen. Die sind mit den großen Flugzeugen, also mit den C-47 und den Li-2 von Adlershof aus in die Provinzen und Länder geflogen, also nach Schwerin, nach Dresden, nach Erfurt nicht, Weimar sind sie geflogen, haben dort größere Mengen Material und eben Verbindungsoffiziere und also die da unterwegs waren, hingebracht und dort vor Ort standen die Staffeln dieses Regiments und die haben mit ihren Kleinflugzeugen dann in der Provinz, also in Meck-Pomm, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, die Sachen eben weiter befördert und wieder zurück. Und damit gab es praktisch einen Flugverkehr richtig nach Flugplan. Also die haben sich erinnert, einfach was sie vor dem Krieg gemacht haben. Das ging so hin bis Ende 1946, als dann diese Frontverbände der Aeroflot aufgelöst wurden. Das heißt, die Aeroflot hat ihr Material, ihr Personal wieder zurückbekommen. Denn unterdessen hatte die Aeroflot natürlich hier ihren Flughafen eingerichtet. Flughafen ist jetzt zu verstehen als Struktureinheit. Diese Struktureinheit ist schon 1945 gleich im Mai geschaffen worden, so 10 Mann unter einem Offizier. Und alle Flugzeuge der Aeroflot, die aus Moskau oder Kaliningrad, beziehungsweise anfangs eben noch Königsberg, aus Minsk oder sonst wo nach Berlin gekommen sind, das waren damals nicht wenige, die sind also auf dem Flughafen der Aeroflot in Berlin gelandet und der war in Adlershof. Das heißt, es waren dort zwar nur 10 Mann, aber die haben zusammen mit dem 62. Regiment Flugzeuge und Besatzung abgefertigt. Damit ging dieser Flughafen los. Und am 29. Mai 1946 ist Schönefeld ganz offiziell als Flughafen der Aeroflot Berlin in Betrieb gegangen. Und seitdem ist jeglicher zivile Luftverkehr immer nach Schönefeld geflogen und von dort wieder weg, auch die Ausländer.
Dr. Ulrich Unger wies schon darauf hin, dass der Flughafen Berlin-Schönefeld zunächst ein offizieller Flughafen der sowjetischen Fluggesellschaft Aeroflot war.
Die Aeroflot hat das ja als Inland betrachtet, ihre sowjetische Zone. Aber es gab ja auch Siegermächte. Zu den Siegermächten gehörten zum Beispiel Polen und die Tschechoslowakei. Und die wollten natürlich auch fliegen. Die haben ihre Lot und die CSA auch gleich 1945, 1946 wieder in Betrieb genommen und sind losgeflogen. Unter anderem wollten die nach Berlin fliegen. Und das waren die ersten internationalen Flieger, die im Linienverkehr nach Berlin-Schönefeld geflogen sind. Noch 1946, beziehungsweise die CSA ab 1948. Die Deutschen hatten da noch keine Ahnung davon, was hier überhaupt abläuft, aber der Flugverkehr musste natürlich gesichert werden. Man ist auch sehr viel nach Westdeutschland geflogen, also in die westlichen Besatzungszonen und umgekehrt, die sind ja auch nach Moskau geflogen, also Vertreter der Westmächte, aus welchen Gründen auch immer. Da gab es internationale Kongresse in Moskau, da gab es die 4-Mächte-Konferenzen, die mussten ja auch irgendwie hin und das wurde in der Regel alles über Schönefeld abgewickelt. Also ab dem Zeitpunkt, ab dem 29. Mai 1946, ist Schönefeld der Flughafen Berlin der Aeroflot gewesen.
Ja, und nach der Aeroflot war ja dann eine Weile nichts sozusagen, was die DDR betrifft. Da fing ja dann erst 1900, wie Sie vorhin sagten, 1963 die Interflug an, richtig aktiv zu werden. Was war denn eigentlich davor?
Na, davor war natürlich die alles übergreifende Frage, können Deutsche überhaupt fliegen? Geschweige denn hier Fluggesellschaften, also das war ja natürlich nur was ganz weit weg gelegenes. Die ersten, die angeruckt haben, war die FDJ, also namentlich Honecker, und haben sich mit der SMAD ins Benehmen gesetzt und die SMAD hat entschieden, jawohl, FDJ, nehmt die Sache in die Hand. Ihr habt unsere Unterstützung, ihr seid unsere Bevollmächtigten, organisiert den Sport für die Jugend. Nun hat die FDJ natürlich auch kein Geld gehabt und da hat die SMAD gesagt, passt auf, tut euch mit den Gewerkschaften zusammen. Die Gewerkschaften sind zwar auch nicht reich, aber die haben mehr Geld als ihr. Und so ist eine Allianz entstanden aus FDJ und Gewerkschaft, die sich um den Sport gekümmert hat. Und jetzt ging es darum, dass natürlich viele auch fliegen wollten. Das war schon 1948, gab es ja in Berlin eine größere Versammlung oder Aufmarsch, sage ich mal. Da war nämlich 100. Geburtstag von Otto Lilienthal. Und nun gibt es ja in Berlin den Fliegeberg, den Friedhof, also richtige Lilienthal-Stätten. Und zum 100. Geburtstag, das war am 23. Mai, aber das Wochenende war wohl der 25. Jedenfalls im Mai 1948 gab es hier einen riesen Andrang von vor allen Dingen jungen Leuten, denen der Fluggedanke nicht egal war. Jedenfalls war das eine nicht zu übersehende und überhörende Veranstaltung. Das heißt, der Fluggedanke lebte. Es war natürlich überhaupt nicht dran zu denken, dass man wirklich mal in die Luft kommt wieder. Und schon kurze Zeit später hat die FDJ eine Eingabe an den Alliierten Kontrollrat gestartet, mit der Bitte, das Segelfliegen wieder zuzulassen. Das ist folgenlos geblieben, wobei die FDJ diese Eingabe auch mit einer Unterschriftensammlung verstärkt hat. Und mit Gründung der DDR am 7. Oktober passiert was ganz Phänomenales. Da schickt die FDJ mit Datum oben auf dem Schreiben 7. Oktober 1949 ein Schreiben in ihre Grundorganisation. Es mögen sich alle FDJler melden, die gerne Segelflug machen wollen. Und das hat natürlich eingeschlagen in den entsprechenden Kreisen wie eine Bombe. Sofort waren die Stimmen da. Also die FDJ hat da richtig Druck gemacht. Und es ist tatsächlich so, im April 1950, also wenige Monate nach der Gründung der DDR, hat die FDJ in Püttnitz, das ist ein ehemaliger Fliegerhorst gewesen bei Riebnitz-Damgarten, einen Segelfluglehrgang losgemacht. Und in dem Jahr fanden noch zwei Lehrgänge statt, wo tatsächlich FDJler zu Segelfliegern ausgebildet wurden. Das war 1950. Also da ging real das Fliegen in der DDR los. Diese Entwicklung mit dem Segelflug ist sehr interessant. Das weiß heute fast überhaupt niemand mehr. Das mündete ja dann darin, dass 1952 die FDJ das Segelfliegen abgegeben hat an die GST, die frisch gegründet wurde. Denn die FDJ war ja keine Sportorganisation, sondern die politische.
Mit der Segelfliegerei, die die FDJ ermöglicht hatte und die dann unter dem Dach der Gesellschaft für Sport und Technik, also der GST, erfolgte, war es erstmals nach dem Krieg wieder möglich, in die Luft zu gehen. Der ganz große Durchbruch für das Flugwesen in der DDR kam im März 1954.
Es gab die Souveränitätserklärung der Sowjetunion gegenüber der DDR, dass ab sofort die DDR ihre Geschicke in die eigene Hand nehmen darf, unter der Bedingung, dass das Potsdamer Abkommen streng eingehalten wird. Und damit war die Tür geöffnet für eine eigene Fluggesellschaft der DDR. Und da musste natürlich Voraussetzungen geschaffen werden. Und damit hat man dann begonnen.
Aber die Interflug als offizielle Fluggesellschaft der DDR war ja da lange noch nicht gegründet worden.
Ja, ich sagte ja, also damit hatte man jetzt natürlich die Gesetze in der Hand, aber mit Gesetzen kann man ja allein nicht fliegen. Man hatte sich natürlich schon vorher Gedanken gemacht. Ein ganz entscheidender Punkt war, dass schon in der SBZ 1949 zur Herbstmesse, also noch vor der Gründung der DDR, die SMAD zugelassen hatte, dass Messeflüge wieder stattfinden. Und zwar ist die als erste Maschine die CSA in Leipzig zur Herbstmesse 1949 gelandet, in Leipzig-Mockau. Und auch die KLM ist wohl da gewesen, verschiedene andere. Es gab also wieder Messeflugverkehr. Natürlich streng unter sowjetischer Kontrolle. Und schon 1950 hat man den Flughafen Mockau in DDR-Hände gegeben. Und insofern war das also eine echte Aufgabe. Und was man nun überhaupt nicht hatte, waren Flugzeuge und Personal. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Also es war eine Mammutaufgabe. Man hat sich dieser Aufgabe gestellt. Die Sowjetunion hat natürlich auch gemerkt, dass da irgendwas passieren muss. Denn mit der Gründung der DDR und der Souveränitätserklärung, das heißt der Umgang der Sowjetunion mit der DDR wie mit allen anderen Staaten, hat natürlich nie und nimmer gepasst zu dem Status, den der Flughafen der Aeroflot in Berlin hatte. Also wieso hat die Aeroflot plötzlich in irgendeinem Land einen eigenen Flughafen? Das hat es also nirgendwo gegeben, das gab es nur in Berlin. Also da haben die schon alle gemerkt, also das muss jetzt irgendwas passieren. Und mündete also darin, dass also erstens der Flughafen Schönefeld teilweise der DDR übergeben wird und dass letztendlich die DDR eine eigene Fluggesellschaft gründen kann. Der Flughafen wurde im Frühjahr 1955 teilweise übernommen, der also ab sofort nicht mehr Flughafen der Aeroflot war, sondern Flughafen der deutschen Lufthansa. Die haben sich nämlich Deutsche Lufthansa genannt. Und die Aeroflot hat zu diesem 1. Juli aus dem Flughafen, aus der Struktureinheit Flughafen Aeroflot Berlin, die Vertretung der Aeroflot in der DDR gemacht. Das war dann juristisch schon viel sauberer und mit Beginn des Sommerflugplans 1956 dann haben sich tatsächlich die Aeroflot-Spezialisten weitestgehend zurückgezogen. Dann waren die Deutschen im Großen und Ganzen in der Lage, den Flughafen wirklich zu betreiben. Ja, und warum das Ganze nun Lufthansa hieß, also das ist bis heute nicht wirklich zu klären. Also ich persönlich glaube, dass sich damals überhaupt niemand vorstellen konnte, dass eine Fluggesellschaft in Deutschland anders heißen konnte als Deutsche Lufthansa. Das ist meine einfache Erklärung. Da reichte die Fantasie nicht, irgendeine Sonnenfluggesellschaft oder irgendwas zu gründen. Es gab eben nur Lufthansa und man dachte immer nur in Kategorie Lufthansa. Konnte also nur Lufthansa heißen, ist meine Interpretation. Zumal die anderen ja auch, die Aeroflot gab es immer, die Air France gab es immer, die LOT gab es immer, die JSA gab es, die waren immer alle da. Und die Sabena und wie die alle hießen, diese nationalen Fluggesellschaften. Andere gab es damals nicht, es gab nur diese nationalen Fluggesellschaften. Und eine andere wichtige Frage ist, irgendjemand musste das jetzt in die Hand nehmen. Und da ist man auf Arthur Pieck verfallen.
Die Deutsche Lufthansa hatte ja nur den Flughafen Schönefeld, aber keine Flugzeuge. Wann kamen denn die und was waren das für Maschinen?
Ja, das war natürlich dann alles ziemlich geheim. Und man hat sich also ins Benehmen gesetzt mit der Sowjetunion, namentlich über die Export-Import-Organisation der Sowjetunion, die also in Berlin auch eine große Vertretung hatte, dass man also IL-14-Flugzeuge bestellt.
Wie viel kamen da zunächst?
Also man hat zunächst geordert 4 Flugzeuge für 1955. Eines sofort zum Training der Besatzung und 3 etwas später im Jahr. Und das war die erste Order, die rausgegeben wurde. Da man selbst keine Besatzung hat, alle mit Besatzung. Und für das Jahr 1956 hatte man dann eine Order rausgegeben für weitere 10 Flugzeuge, aber die ohne Besatzung.
Diese 2 Motorien IL-14, hatten die dann schon das Hoheitszeichen der Deutschen Lufthansa oder waren das Aeroflot-Maschinen?
Diese Maschinen, also muss man überhaupt zum Typ erstmal sagen, war damals das modernste, was es in der Sowjetunion gab. Die IL-14 ist 1954 überhaupt erst in den Linienverkehr gegangen, wurde auch sofort im Auslandsverkehr eingesetzt. Und insofern war das für 1955 also sozusagen das Beste, was es gab. Die Maschine, die allererste Maschine, ist im Sommer 1955 gekommen. Die Maschine ist hier angekommen in glatt Silber. Nichts dran, außer der Werknummer am Leitwerk. Und hier in Berlin wurde die angepinselt auf Deutsche Lufthansa mit der DDR-Fahne am Leitwerk. Das heißt, es war von Anfang an ein Flugzeug der Deutschen Lufthansa. Und die 3 anderen Flugzeuge, die sind dann im November alle gekommen.
In April 1955 beschloss der DDR-Ministerrat, eine Luftfahrtgesellschaft zu gründen. Das wurde am 1. Juli 1955 mit der Deutschen Lufthansa der DDR realisiert. Die Lufthansa war ja von 1955 bis 1900, ja, wie lange eigentlich Deutsche Lufthansa und wann wurde es Interflug?
Ja, jetzt kommen wir langsam immer näher an diese spannende Frage, nämlich das Jahr 1958. Also die Lufthansa begann dann den Linienflugverkehr mit rein sowjetischen Besatzungen im Februar 1956. Der erste Flugplan beinhaltete 2 Flüge pro Woche nach Warschau. Mehr war die Lufthansa nicht in der Lage darzustellen. Dann erfolgte im Sommer 1956, also zu Beginn des Sommerflugplans, die Linieneröffnung der Balkanlinie, sprich die bekannten Flugziele Prag, Budapest, Sofia und Bukarest. Und die Führung hatte natürlich das große Ziel, nun endlich auch nach Moskau zu fliegen. Und da war auch für den Sommer die Eröffnung der Linie nach Moskau geplant. Das war mittlerweile, wie man heute so sagen würde, eine Sache der Ehre geworden, dass man auch in Moskau präsent ist. Aber die Umstände waren eben so, die Decke vor allen Dingen an Besatzung so dünn und auch die Kapazitäten der Werft waren so gering, dass es unmöglich war, einen Linienverkehr nach Moskau zu eröffnen. Und schweren Herzens haben sie sich die Funktionäre eben dann entscheiden müssen, im Herbst nach der Sommerspitze den Flug nach Moskau zu eröffnen, also den Öffnungsflug zu machen und dann eben die Linie. Und das passierte, der Erstflug fand also statt, am 5. Oktober sind die losgeflogen und die wirklichen Linienmaschinen sind dann am 7. Oktober geflogen, zum Jahrestag der Republik. Und die Erkenntnis ging aber weiter. Wenn man mit den Flugzeugen, das sind wie gesagt im Jahr 1956 sollten noch 10 Maschinen kommen, das wären dann 15 Maschinen gewesen, kann man sich ausrechnen, pro Flugzeug braucht man ungefähr 2 bis 3 Besatzungen damals. Zwar klar, das funktioniert nicht. Unsere Ausbildung kommt da nicht hinterher mit unseren eigenen Jungpiloten. Man hat neue Besatzung von der Aeroflot angefordert. Es waren dann über 70 Aeroflot-Flieger, die hier bei Lufthansa beschäftigt waren. Aber auch das hat nicht gereicht, um die kommende Sommerperiode abzusichern. Also da war man sich drüber im Klaren, das geht überhaupt nicht. Wir brechen hier ein. Und da hat sich eben die Ernennung zum Beispiel Arthur Pieks bewährt. Da hat er zum Telefonhörer angegriffen und hat beim Chef der Aeroflot angerufen und hat gesagt, mein lieber Marschall Schawaronkow, was passiert denn, wenn ich dir gestandene Piloten der alten Luftwaffe schicken, dass du die ausbildest zu Kommandanten auf IL-14? Also hätte da irgendeiner angerufen, da wäre er vom Stuhl gefallen oder hätte nur Hörer wieder draufgeknallt. Aber da im Peak anrief, muss der gemerkt haben, bei denen stets Wasser, Oberkante, Unterlippe. Und so kam also der Deal zustande, dass der Marschall wohl gesagt hat, na gut, und dann haben die sich zum Thema unterhalten. Und man hat also dann letztendlich 21 Leute rausgesucht von den ehemaligen. Und damit waren also 21 ehemalige Luftwaffenpiloten auch Lufthanseaten geworden. Und das waren dann auch gemeinsam mit 4 Jungpiloten hier in der DDR ausgebildet, die ersten Kommandanten, die die Lufthansa hatte. So, und damit ist man also in die weiteren Flugaufgaben gegangen und konnte die Flugpläne abfliegen. So, und nun wollte man natürlich das Flugnetz erweitern. Und da kam das neue Problem. Im Sozialismus ist man ja hemmungslos rumgeflogen. Es gab auch dann viele Charterflüge. Man ist auch nach Wien geflogen und nach Kopenhagen und dort und dort und dort. Und nun kam die Hallstein-Doktrin, dass also die DDR eigentlich überhaupt nicht existiert, wenn überhaupt nur in Anführungsstrichen, und dass überhaupt nur ein Deutschland gibt auf dieser Welt und das ist die Bundesrepublik. Und damit bekam die DDR-Lufthansa Schwierigkeiten, weil also jetzt vermehrt Flugzeuge der deutschen Lufthansa festgesetzt wurden. Das hatte die Bundesdeutsche, die Lufthansa-Aktiengesellschaft, Anträge gestellt bei den entsprechenden Ländern, dass jedes auftauchende Lufthansa-Flugzeug der DDR sofort zu pfänden ist. Und dann kam es zu einer Krisensitzung im ZK der SED. Dort wurde festgelegt, es wird ein Plan B gemacht, nämlich eine neue Fluggesellschaft gegründet, die eventuell sozusagen in diesen Fällen eingesetzt werden kann. Man ist dann auch marschiert zum Rechtsanwalt und hat diese Fluggesellschaft errichtet. Das ist eben am 8. war es wohl, September 1958, diese Interflug. Damit war die Gesellschaft errichtet, es wusste aber niemand davon. Es war eine ruhende Gesellschaft. Und die Flugzeuge hat man das blaue Deutsche Lufthansa abgemacht und hat das blaue Interflug am Rumpf vorne herangeschrieben. Und dann wurde teilweise die Flugzeuge wieder zurückgemalt. Am nächsten Tag sind die wieder als Lufthansa-Maschinen unterwegs gewesen. Und die Besatzung sowieso.
Die Interflug war ja nun bis 1991 aktiv. Wie viele Flughäfen gab es denn überhaupt in der DDR von der Interflug?
Es gab natürlich als erstes den Flughafen Leipzig, das hatten wir schon erwähnt, Leipzig-Mokau. Und 1963 ist man dann umgezogen nach Leipzig-Schkeuditz. Das hing damit zusammen, dass man mit der IL-18 nicht nach Mokau fliegen konnte. Und der Messeflugverkehr hatte sich mittlerweile so ausgeweitet, dass man also unbedingt mit der IL-18 fliegen musste. Also musste man einen anderen Flughafen haben und da wurde Schkeuditz genommen. Der lag brach nach Ende der Luftfahrtindustrie der DDR. Der wurde also ertüchtigt für die Deutsche Lufthansa. Und dann gab es den Flughafen Dresden. So, und dann mit Beginn des Inlandflugverkehrs, was 1957 passierte, hat sich die Lufthansa damals noch den Flughafen Barth ertüchtigt. Der gehörte der Lufthansa und da hört es eigentlich schon auf. Ach so, Entschuldigung, Erfurt habe ich natürlich noch vergessen.
Die DDR hatte ja mit der IL-14 als Fluggerät sozusagen angefangen, dann kam die IL-18. Welche Maschinen waren denn im Einsatz bei der Interflug überhaupt?
Anfang mit IL-14 war ein guter Anfang und es war ja die Perspektive auf die 152, das Strahlflugzeug aus Dresden. Da war auch ziemlich alles drauf ausgerichtet. Es wurde entsprechend Personal eingestellt. Jedenfalls wurde dann entschieden, wir kaufen drei IL-18, die ist nicht umsonst, ganz bis zum Schluss der Interflug mitgeflogen. Also sie hatte eine phänomenale Zuverlässigkeit später erreicht. Und die Kosten, da die Maschinen dann auch abgeschrieben waren, die waren auch so gering geworden, der Kraftstoffverbrauch so günstig, dass also die Maschine praktisch in der ganzen Welt wirklich gut einzusetzen war. Also die ersten Atlantikflüge, auch Südatlantik hat Interflug mit IL-18 gemacht. Die Linieneröffnung nach Hanoi ist lange Zeit mit IL-18 geflogen, weil das hing aber damit zusammen, dass Hanoi noch keinen Flughafen hatte, wo die IL-62 landen konnte. Also die IL-18 ist später zu einem phänomenal erfolgreichen Flugzeug geworden.
Dann gab es ja auch noch verschiedene TU-Typen. Wann kamen denn die?
Naja, die Interflug hing mit der Einführung des Strahlverkehrs ein bisschen zurück. Es war eine Herausforderung, die Flugzeuge waren sehr groß. Diese großen Passagierzahlen gab es noch nicht. Der Kraftstoffverbrauch der Flugzeuge war sehr groß, sodass die Einführung des Strahlverkehrs in der Welt mit den ersten Maschinen waren ja die großen, die Boeing 707, DC-8 und so weiter, hat die Fluggesellschaften ökonomisch nicht wirklich glücklich gemacht. Die JSA hat ja ganz früh die TU-104 mit in Betrieb genommen. Es war die zweite Fluggesellschaft der Welt, die den Strahlverkehr ohne Unterbrechung aufgenommen hat. Und da natürlich musste die Interflug natürlich auch einsteigen in den Strahlverkehr. Und da gab es keine andere Wahl als die TU-134. Und das ist auch relativ schnell gemacht worden. Und hat auch nicht wirklich spektakulär stattgefunden. Man hat die Maschinen gekauft. Am Ende vom Tag war die DDR das Land, was am meisten TU-134 in Betrieb hatte nach der Sowjetunion.
Ein Flaggschiff der Interflug, die IL-62, ist ja heute noch nach wie vor zu sehen. Sie steht in Stölln am Gollenberg und ist dort eine Attraktion, nachdem sie 1989 dort gelandet wurde.
Ja, die IL-62, die wurde dann ganz dringlich, weil mit der allgemeinen Anerkennung der DDR, damals noch nicht von der UNO unbedingt anerkannt, aber das Prestige der DDR nahm Ende der 60er Jahre permanent zu, sodass die DDR auch in der Lage war, Fernlinien zu eröffnen. Also die erste wirkliche Fernlinie war 1964 nach Kairo. Dann ging das von Kairo natürlich weiter nach Afrika hinein. Dann kam auch Ostafrika, dann kam Westafrika hinzu. Und Kuba war eigentlich auch schon so ein bisschen auf der Tagesordnung. Auf jeden Fall dann hier, ich hatte schon erwähnt, Hanoi. Nachdem dort der Flughafen fertig war, der auch die IL-62 aufnehmen konnte, war also der Wunsch und der Bedarf an IL-62, sprich einem ordentlichen Langstreckenverkehrsflugzeug, dringlich. Mit dieser IL-62 konnte dann natürlich sehr solider Langstreckenflugverkehr dargestellt werden. Und ja, zum Ende der 80er Jahre waren diese erst gelieferten IL-62 dann, wie es so schön heißt, abgeflogen. Ihre Laufzeiten waren erreicht. Sie waren auch moralisch veraltet, denn mittlerweile war schon lange in Betrieb die IL-62M mit anderen Triebwerken, modernere Ausrüstung und vor allen Dingen eben geringeren Kraftstoffverbrauch und so weiter. Und damit begann Ende der 80er Jahre die Ausmusterung dieser ersten IL-62. Und das ist auch der Hintergrund, warum diese eine Maschine nach Stölln gekommen ist. In ziemlich spektakulärer Art und Weise.
Und diese ziemlich spektakuläre Landung am 23. Oktober 1989 am Gollenberg in Stölln erlebten unter anderem die damalige Bürgermeisterin Sibylle Hilling und der Vorsitzende des Otto-Lilienthal-Vereins Horst Schwenzer unmittelbar mit. Wie war es, als diese IL-62 anflog und landete?
Ja, das war ein Ereignis, was sich eigentlich nicht wiederholen wird. Und es war einmalig in der Welt.
Wie habt ihr das erlebt?
Ich war überglücklich, sehr angespannt. Man hatte ja auch Angst um die Piloten, um die Maschine. Man hatte ja auch nicht nur Befürworter, sondern auch Kritiker. Und deshalb war ich umso mehr happy, als das Flugzeug sicher auf dem Stölner Erdboden gelandet ist.
Wie kam es überhaupt dazu, dass diese IL-62 hier ihren letzten Ruhestand oder ihre letzte Landung gefunden hat? Wer kam denn auf die Idee?
Ich war seit 1985 Bürgermeisterin in Stölln und die Stöllner feiern seit 1969 ein Otto-Lilienthal-Fest. Und dieses Otto-Lilienthal-Fest, da dachte ich immer, das muss ja etwas mit Fliegen zu tun haben. Und es war aber immer nur ein riesengroßes Reit- und Volksturnier. Und da bin ich 1988 zum damaligen Generaldirektor von Interflug gefahren und habe darum gebeten, dass etwas an meinen Himmel oder auf meine Erde in Stölln kommt, was mit Fliegen zu tun hat. Und da traf ich Gott sei Dank Rolf Wagner, das war der Kulturbeauftragte von Interflug. Und der kam dann am 8.8.1988 zu mir und sah sich also Stölln an und den Flugplatz und meinte, hierhin muss ein Iljuschin.
Und dann kam der an. Was war denn unkompliziert, oder?
Ja, es war ja schwierig, diese Landung zu bezahlen und vorzubereiten. Das war ja nicht so einfach. Es war ja ein Segelflugplatz und die Maschine braucht ja 2500 Meter Betonpiste, um landen zu können. Und hier standen ungefähr nur 900 Meter zur Verfügung. Und die ganze Vorbereitung, die hat 96.000 gekostet. Es musste ja Wald abgeholzt werden, es musste gewalzt werden, es musste die Feuerwehr bezahlt werden, es mussten auch die Krankenwagen bezahlt werden. Und ich war damals Hauptbuchhalter in der Milchviehanlage Stölln und wir haben diese 100.000 dafür bereitgestellt. Die Maschine hat uns dann die Interflug geschenkt. Zum Anfang sollte sie ja 60.000 Schrottwert kosten.
Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass seit 1989 das Flugzeug so genutzt wird, wie also es zurzeit noch genutzt wird. Also jeden Tag geöffnet, die Touristen kommen, sie können sich das Video von der Landung angucken, es kann drin geheiratet werden und es war ja der Höhepunkt auch bei der Buga 2015.
Die EL-62 zieht jährlich 20.000 Besucher an. Und sie ist ja ein Standort, das ist einmalig in Brandenburg, im Havelland sowieso. Und wir sind einer der wichtigsten Vereine. Wir feiern den Geburtstag Otto Lilienthals im Mai. Wir haben das Lilienthalfest und feiern das Landefest jeweils an dem Tag, wo die Maschine gelandet ist.
Ein unmittelbarer Akteur dieser spektakulären Aktion war natürlich der Flugkapitän Heinz-Dieter Kallbach, den ich am Rande eines der jährlichen Landefeste in Stölln traf.
Wie ist das denn, immer wieder an den Ort der guten Landung zurückzukehren?
Ja, na, das ist schon ein erhebendes Gefühl, wenn man hierher zurückkommt und wenn man sieht, was im Laufe der Jahre vom Lilienthal-Verein mit seinem Vorsitzenden Horst Schwänzer hier geschaffen wurde, welcher Fliegerpark hier entstanden ist. Und die Gemeinde und der Lilienthal-Verein bereiten ja jedes Jahr das Landefest großartig vor. Und schon alleine deswegen ist es ein erhebendes Gefühl, hierher zu kommen. Und wenn man dann sieht, wie viele Besucher dann auch immer zum Landefest kommen und wie viele auch bereit sind und gewillt sind, Otto Lilienthal mit seinen tollen Leistungen zu ehren, dann ist es, gehört es sich ganz einfach, immer wieder dabei zu sein.
Es war ja für Sie damals eine Glanzleistung, hier niederzugehen und wirklich hier aufzusetzen. Wollen Sie es heute wieder machen?
Heute nicht mehr. Heute bin ich zu alt mit meinen 83 Jahren. Damals hätte ich das mit einer IL-62 durchaus wieder gemacht. Auf späteren Flugzeugen, die ich dann geflogen habe, wie Boeing und Airbus, damit hätte man das nicht machen können. Die würden einer solchen Belastung nicht standhalten.
Für die interessanten Informationen über die Entwicklung der zivilen DDR-Luftfahrt bedanke ich mich bei Dr. Ulrich Unger sowie bei den weiteren Gesprächspartnern Sibylle Hehling, Heinz-Dieter Kallbach und Horst Schwänzer. Vom Mikrofon verabschiedet sich Herbert Schadewald.